René, du bist ja quasi der Houdini des E-Mail-Marketings, wie du inoffiziell bekannt bist. Einer der größten Experten für das Thema E-Mail-Marketing. Also du hast ja schon mit Unternehmen gearbeitet wie Liebschau und Pracht, mit Grater, mit Hermann Scherer. Du hast schon hunderte Projekte begleitet, tausende E-Mail-Marketing-Kampagnen aufgesetzt. Und hier in diesem Interview, da wollen wir einfach mal so ein bisschen genauer reintauchen.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Das Thema E-Mail-Marketing, ist das denn nicht eigentlich mittlerweile tot? Das ewig totgesagte Thema?
Das ewig totgesagte Thema, ja. Die ersten Blogbeiträge zu dem Thema E-Mail-Marketing ist tot, gab es wahrscheinlich schon 2012 oder so, keine Ahnung.
Das werden wir uns definitiv anschauen.
Ja, nee, also E-Mail-Marketing ist so lange nicht tot, bis es nicht sinnvoll ersetzt werden kann. Das ist meine Meinung dazu. Wir haben beim E-Mail-Marketing noch immer ein paar Dinge, die kriegen wir mit keinem anderen Medium hin. Und solange wir das nicht anderweitig lösen können, solange wird E-Mail-Marketing auch einfach nicht sterben können. Ja, das heißt, wir haben, wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, die moderne Version vom E-Mail-Marketing wäre ja WhatsApp-Marketing, würde man so meinen. Also ist ja so Hype-Thema, ne? Mach jetzt WhatsApp-Marketing. Dann fällt vielen Leuten auf, ach so, ja, wir brauchen ja die Telefonnummer. Die haben wir ja gar nicht von allen. Und dann fällt uns als nächstes auf, nicht jeder hat WhatsApp, weil Business-Nummer hast du dann keinen WhatsApp-Account drauf, auf der privaten dann schon. Dann hast du aber die Business-Telefonnummer. Und der nächste Part ist einfach ein Kostenstrukturthema. Also machen wir ein Beispiel, rechnerisch. Du hast 10.000 Kontakte in deiner Datenbank, was ja schon mal schön ist. Und du möchtest 10.000 Kontakte jetzt sinnvoll aufwärmen und in zahlende Kunden verwandeln. So, dann würde ich jetzt mal sagen, im B2B relativ typisch wären 3 bis 4 Kontakte im Monat. Also gehen wir mal von 4 Kontakten aus, haben wir 10.000 Kontakte, A4 Kontakte, 40.000 Nachrichten gehen raus. Und bei WhatsApp bezahlst du für eine Promotion-WhatsApp-Nachricht. Es gibt dort unterschiedliche Kategorien zwischen Service-Nachrichten und Promotion-Nachrichten, 11 Cent. So, 11 Cent mal 40.000. Merkst du schon, 4.400 Euro im Monat für, wir kommunizieren mit der Zielgruppe. Und Vergleich dazu, E-Mail-Marketing wären bei 10.000 Kontakten 170 Euro insgesamt. So, jetzt merkst du schon, okay, der Return on Invest wird auf jeden Fall mit E-Mail-Marketing doch ziemlich viel einfacher. Und genau aus diesem Grund wird E-Mail-Marketing so lange nicht sterben, bis es nicht adäquat ersetzt werden kann.
Okay, jetzt hast du zwar sehr frech mein Intro unterbrochen, aber auch direkt schon die erste große Frage beantwortet, die meisten Leute vielleicht umtreibt. Okay, also E-Mail-Marketing ist deshalb interessant, weil es keinen adäquaten Ersatz dafür gibt. Okay, dann kann man denn da vielleicht etwas angeben, wie hoch ist der Return on Invest, wie schnell kommt der Return on Invest? Es gibt ja irgendwie so Zahlen, dass jede E-Mail-Adresse in einem Newsletter 1 Euro pro Monat bringt. Steckt da was hinter den Zahlen? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Was sind deine Erfahrungswerte?
Es gibt auch Studien zu dem Thema. E-Mail-Marketing, man muss natürlich immer gucken, weil man sagt immer, glaub keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Deswegen ist es immer ein bisschen schwer zu greifen, finde ich, von außen. Wenn ich jetzt sage, es gibt Studien, die belegen, dass E-Mail-Marketing für jeden eingesetzten Euro 42 Euro Umsatz rausholt. So, dann müsste man jetzt aber natürlich auch wissen, okay, bei wem denn, was waren die Produkte? War das ein Shop? War das eine Dienstleistung, erklärungsbedürftiges Coaching-Produkt und so weiter und so fort? Der Grundsatz ist allerdings immer identisch. E-Mail-Marketing hat immer eine geringe Kostenstruktur im Vergleich zu anderen Marketingkanälen. Immer dafür eine sehr hohe Reichweite und eine sehr hohe Contraction. Du hast halt, wenn du eine E-Mail rausschickst, kriegst du einfach eine gute Resonanz drauf. Sehr viele Menschen von denen, die E-Mail bekommen, öffnen die auch. Anteilig im Verhältnis, wenn man jetzt mal Facebook-Fanpage zum Beispiel sich anschaut, also wenn man es noch hat, Facebook-Fanpage, und du machst einen Post, erreichst du halt irgendwie 0,1% deiner Fans. Beim E-Mail-Marketing kannst du, wenn du es gut machst, immer irgendwie mit 30% Öffnungsrate rechnen. Also ist schon mal ein großer Unterschied. So.
Faktor 300.
Genau. Ja, das macht natürlich deutlich mehr Laune. Das heißt, E-Mail-Marketing ist auf der einen Seite sehr günstig, du erreichst die Leute sehr gut damit und es begleitet, akzeptiert die komplette Customer Journey. Akzeptiert meine ich, dass wenn wir eine E-Mail bekommen, haben wir bei der E-Mail jetzt nie irgendwie so ein Problem. Es hat nie ein Geschmäckle, würde man so schön sagen. Also stell dir vor, ich würde dir ein Angebot über 20.000 Euro per SMS schicken. Ja, genau, musst du sofort lachen. Das ist sofort albern. Also würden alle sagen, ja, über SMS, hahaha. Da kommt dann irgendwelcher Spam oder irgendwie das. Oder stell dir vor, ich würde halt dir eine mögliche Terminvereinbarung über einen WhatsApp-Messenger schicken. Über einen Facebook-Messenger. wäre auch so, Facebook Messenger, warum wechseln wir jetzt? Also es ist halt irgendwie komisch. Und bei der E-Mail ist es so, und das belegen auch Studien, dass über 80% der Menschen, die E-Mails erhalten, einfach da ein sehr hohes Vertrauen drin haben. Umso älter die Zielgruppe, umso höher das Vertrauen. Das heißt, wenn du jetzt einfach in der, also jetzt nicht unbedingt Gen Z, die hat noch über 60% Vertrauen in die E-Mail, aber auch da immerhin über 60%. Und daran merkst du, es ist ein altes Medium, was einfach im B2B und im B2C funktioniert ist, akzeptiert ist, und auch einfach für ganz viele Menschen schauen täglich in ihr Postfach. Und ganz viele Menschen schauen auch täglich mehrfach in ihr Postfach. Also es ist halt einfach ein Medium, was funktioniert. So, jetzt können wir uns auch gerne nach irgendwelchen Shiny Objects umgucken und schauen, kann ich jetzt mit einem KI-Chatbot nicht irgendwie noch mehr und fancy und schön? Ja, ist nett. Aber wenn wir uns mal rein das Thema Kosten, wie erreiche ich die Leute und wie effizient kann ich am Ende wirklich damit Geld verdienen, ist E-Mail-Marketing einfach nicht schlagbar.
Ja, plus es gibt ja eigentlich keinen, der keine E-Mail-Adresse hat.
Ja, so, also jedenfalls nicht in unseren Breitengraden.
Ja.
In anderen Ländern, und also wenn man jetzt nach China geht oder so, dann da gibt es halt WeClap als einzelne App, und das ist die Universal-App dort, okay, aber bei uns ist die E-Mail-Adresse nach wie vor, um jegliches Konto anzulegen, irgendwo anzufangen, musst du immer eine E-Mail-Adresse haben oder einen Account, für den du aber eine E-Mail-Adresse brauchst.
Ja, genau. Wie ist das bei WhatsApp? Also kennst du da Zahlen, wie viele Leute WhatsApp nutzen? Weil das wäre jetzt eigentlich so mein härtester Konkurrent zu E-Mail, würde ich jetzt vermuten.
Was für uns überhaupt gar kein Problem ist, weil wir machen ja auch WhatsApp-Marketing. Ja. Aber beim WhatsApp-Marketing hast du halt den größeren Vorteil, du erreichst die Leute noch schneller und du hast noch höhere Öffnungsraten. Du hast aber halt auch ein paar Nachteile. Du hast zum Beispiel, wenn du jetzt, sehr viele Dienstleister arbeiten nur mit Templates, und diese Templates, da darfst du werbliche Dinge nur in ganz reduzierter Form bringen. Also du kannst gar nicht so hart in eine Copy reingehen, Verkaufstext und den wirklich dieses, was halt auch ja der Charme von der E-Mail aus macht, dass du halt wirklich richtig verkaufen kannst. Das kannst du über WhatsApp-Marketing so gar nicht bringen, weil du es auch gar nicht darfst. Also da gibt es halt auch wieder Reglementierung. Ansonsten wird aber WhatsApp auch sehr gut benutzt. Also von über 70% der Deutschen, die erreichst du durchaus über WhatsApp.
Das ist gerade ein extrem spannender Punkt, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo Content mache, auf irgendeiner Plattform, Facebook, LinkedIn, egal was, dann bin ich ja immer eingeschränkt in dem, was ich sage. Und wenn es jetzt dem Plattformbetreiber nicht passt, weil es gegen irgendeine Agenda geht, dann bekommt das keine Reichweite. Wenn es zu werblich wird, zu reißerisch, dann bekommt es keine Reichweite. Auch gerade im Medizinbereich oder wenn es um Prävention geht, ganz, ganz starke Regulierungen.
Dating, Krypto.
Ja, genau. Und bei E-Mail gibt es das ja in diesem Sinne. Gibt es das?
Eingeschränkt. Du hast natürlich Spam-Worte, also du hast bestimmte Spam-Worte, die du einfach nicht benutzen darfst. Ja, und wenn du die nutzt, dann wirst du halt in der Spam, im Spam landen, aber wohlgemerkt auch erstmal nur mit dieser E-Mail, nicht generell deswegen. Aber wenn du kannst halt auch über Themen, die sonst bei Social Media nicht gut funktionieren, kannst du halt super E-Mails schreiben und musst dich einfach nur an den Spam-Vorschriften halten, dann klappt das auch, kommst du auch im Postfach an.
Interessant, also das heißt, es gibt dir dann Märkte, also dass E-Mail allgemein sinnvoll ist, ich glaube, da können wir schon mal einen Haken dran setzen. Aber dann gibt es ja noch mal Märkte oder Nischen, in denen es noch mal viel attraktiver ist. Also eben im Gesundheitsbereich, Dating, Krypto, Finanzen. Mhm. Also eigentlich im B2C, ganz allgemein gesprochen, oder?
Ja, du hast auch selbst auch im B2B hast du ein paar Themen, die über die Social Media Plattform ganz schwierig funktionieren. Und bei Social Media hast du ja immer das Thema, dass du auf der einen Seite den Content machst für den Zuhörer und auf der anderen Seite für den Algorithmus. Das heißt, ich weiß ja, wenn ich jetzt bei Social Media ein super starkes Verkaufsvideo, also wenn ich jetzt mein Video-Sales-Letter, weil der ja so richtig cool ist, wenn ich den jetzt bei Social Media hochlade, wird dieses Video keine Reichweite generieren, weil es ja 0,0 viral geht. Also weil ich einfach damit so. Das heißt, ich habe da ein Video hochgeladen, erreiche aber niemanden. Es konvertiert, aber sieht keiner. Jetzt kann ich auch entscheiden, okay, ich mache das Gegenstück. Ich brate mir jetzt in der Sonne ein Ei auf den Kopf. Ja, weil es gibt ja Menschen, die würden das gerne sehen, wenn ich das mache. Und brate mir in der Sonne ein Ei auf den Kopf. Und das Video würde super viral gehen. Viel Reichweite, aber keine Conversion. Und in der E-Mail habe ich halt einfach die Reichweite, die aufgrund von meinem Verteiler immer da ist. Und die Conversion ist halt meine Copy-Fertigkeit.
Ja. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Okay, das heißt zum Thema E-Mails. Vielleicht sollten wir einmal einsortieren. Es gibt ja, wenn ich mich jetzt mal so mit der Online-Marketing-Welt beschäftige, bestimmt zwei Dutzend Sachen, die ich jetzt machen könnte. Podcast, LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dann
Xinga kann ich nicht vergessen, ganz wichtig.
Xing, Pinterest vielleicht auch, Snapchat,
StudiVZ.
SEO-Texte könnte man auch noch machen.
Schönen Blog und RSS-Feed noch einrichten.
Es gibt ja wahnsinnig viele Optionen. Also gibt es ein Alleinstellungsmerkmal, das E-Mail auszeichnet? Was macht E-Mail eigentlich so besonders? Warum fällt es nicht in diesen Topf der anderen Optionen, die man so hat?
Man muss vorher ein Stück weit unterscheiden. Es gibt im E-Mail-Marketing ja auch zwei große Hauptschlagadern. Es gibt einmal das Thema Cold Mailing, wo du wirklich in In-Out-Bauen reingehst, in die Kaltakquise von Kunden. Das ist im Prinzip das Pendant zu LinkedIn-Kaltakquise, telefonische Kaltakquise, Brief-Kaltakquise, ich klingel an deiner Tür-Kaltakquise. Da gibt es natürlich rechtliche Limitierungen. Also das darf man in den meisten Fällen sowieso gar nicht und im B2C sowieso gar nicht. Und es ist auch, hat auch ein paar andere Risiken. Und das Zweite ist, du machst Mailings von Menschen, die deine E-Mails erhalten wollen. Also die sich irgendwo verifiziert haben, eingetragen haben, einen Lead-Magneten sich heruntergeladen haben, deinen Newsletter abonniert haben, bei dir im Termin waren und die du anschreiben darfst. So, und das ist das Inbound-Mailing. Und das ist das, was wir auch im Spezialfall machen. Also wir machen nur Inbound-Mailing. So, und wenn wir uns mal dieses Inbound-Mailing anschauen, ist das nie eine Konkurrenz zu einem Kanal, den du für Traffic aufbaust. Also für mich ist persönlich das ganze Verständnis so, du baust einen Kanal auf, zum Beispiel YouTube, und generierst über YouTube auf der einen Seite eine bestimmte Sichtbarkeit und auf der anderen Seite hast du bei YouTube natürlich auch die Möglichkeit, auch ein Stück weit eine Wahnsinnsqualifizierung zu machen. So, das heißt, du hast die perfekte Pipeline für deinen Vertrieb gelegt. So, und jetzt ist dein Vertrieb da und nimmt diese Pipeline und setzt dann so ein Sieb dran und versucht, die Goldnuggets aufzufangen. Ja? Und die Goldnuggets sind die Kunden, die wir dann direkt haben. Und E-Mail-Marketing ist für mich einfach das weitere Sieb unter diesem ersten Sieb. Du hast einfach ganz viele Menschen, die entscheiden sich nicht schnell, die entscheiden sich nicht sofort oder bei denen ändern sich auch Lebensumstände, die Firma, strategische Entscheidungen ändern sich. Und wenn YouTube im letzten Jahr vielleicht interessant war, aber noch nicht der Punkt gefallen ist, kann es sein, dass ich nach einem Jahr sage, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt starte ich. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sind in unserer Datenbank, die sind ehemalige Leads, ehemalige Interessenten, mit denen wir im Gespräch waren, die sind heute abschlussbereit. So, und dieses Heute muss ich aber triggern. Ich muss dieses Heute natürlich irgendwie abholen. Und das mache ich halt über dieses feinere Sieb, was das E-Mail-Marketing ist, was ich da drunter halte, um die anderen Goldnuggets, die beim ersten Step durchgefallen sind, auch aufzufangen. Dafür kann man E-Mail-Marketing auch super verwenden. Und das ist für mich einer der besten Anwendungsfälle, wenn ich einfach sage, ich gehe, E-Mail-Marketing ist für mich einfach ein weiteres Vertriebselement. Und dann ist es egal, ob ich vorne YouTube habe oder YouTube und LinkedIn oder Podcast und Bücher. Es spielt keine Rolle, weil E-Mail-Marketing immer den gleichen Zweck erfüllt. Es ist im Prinzip so, als würde man jetzt auch das CRM-System als Konkurrenz zum YouTube-Kanal sehen, was ja Quatsch ist. Es ist halt eine super Ergänzung und vertrieblich einfach beides wichtig.
Ja, ich habe da vielleicht eine ganz interessante Anekdote, um zu veranschaulichen, wie lang so eine Customer Journey sein kann und warum dann E-Mail-Marketing als permanente Touchpoint so interessant ist. Und zwar haben wir, als wir, das ist bestimmt schon 3-4 Jahre her oder vielleicht sogar 5 mittlerweile, als wir so richtig wachsen wollten mit unserer Firma, haben wir Post versendet, also so ausgedruckte Broschüren. Und wir kriegen heute noch, nach Jahren, Anfragen von Leuten, die sagen, die Broschüre war gut gemacht. Die lag jetzt die ganze Zeit in meiner Schreibtischschublade. Ich war halt jetzt beschäftigt mit was anderem. Ich habe gerade meinen Bauernhof renoviert. Also kam zum Beispiel mal vor. Oder ich musste noch dieses und jenes Projekt abschließen. Und jetzt melde ich mich. Mhm. Also diese Broschüre hat ja insofern eine eingebaute Retargeting-Funktion, dass sie halt auf dem Schreibtisch lag. Da ist die permanente Erinnerung da. Aber die wenigsten Leute versenden ja heute noch Post zur Akquise. Und wenn man jetzt dann weiß, okay, so ein Sales-Cycle von dem ersten Kontakt, bis dass jemand kaufbereit ist, da können Jahre vergehen. Mhm. Also häufig natürlich nur Wochen, Monate, je nachdem, wie gut man ist, dann die richtigen Informationen zu liefern, dass jemand kaufen will. Aber es können eben auch Jahre vergehen. Nun, dann sollte ich da unbedingt dranbleiben an meinen Interessenten. Und es wäre eigentlich ein riesiger Verlust, wenn ich zum Beispiel einmal also vielleicht Ads schalte, Social Media Ads, und dann viele Leute erreiche, aber ich müsste ja immer wieder neu zahlen, um die zu erreichen. Mhm. Wenn ich sie jetzt dann einmal sammle und dann habe ich sie ja. Dann habe ich ja den Lead gesammelt, ich habe ja den Kontakt, kann ihn über Monate, also Wochen, Monate, Jahre im Prinzip immer wieder daran erinnern und irgendwann ist der richtige Zeitpunkt gekommen und dann wird jemand Kunde.
Ja. Und wenn man es richtig macht, schaffst du es auch im Schnitt um die 0,5% von deinem Verteiler jeden Monat in warme Leads und in Termine zu generieren.
Das ist schon eine sehr beeindruckende Statistik. Also gilt es
jetzt? Das ist das, was wir mit unseren Kunden haben.
Und das sind dann häufig wahrscheinlich so erklärungsbedürftige Dienstleistungen.
Hochpreis-Coaching, erklärungsbedürftige Dienstleistungen, ja.
0,5%
kriegen wir jeden Monat aus dem Bestand, also aus dem, wo viele sich einfach gar nicht drum kümmern oder halt Newsletter schicken oder ähnliches, was so, für mich ist Newsletter so ein Lückenfüller für eine gute Maßnahme, weil häufig der Newsletter einfach nicht die Konzeption hat, um wirklich jemanden zu konvertieren, ihn nicht am Problem abholt und es da auch keine Konsequenz drin gibt. Und man entwertet ja auch Content mit einem Newsletter. Wissen auch viele nicht. Also der Content ist ja im Prinzip danach weg. Mhm. Auch sehr schade drum. Und deswegen haben wir dort einen anderen Ansatz und wir bauen dann Kampagnen und sorgen dafür, dass wir halt immer wieder mit einem anderen Problemfilter die Bestandskunden angehen und dann kriegen wir immer wieder Leute, wo wir jetzt gerade das Problem genau, also den Nagel genau auf den Kopf getroffen haben.
Diese 0,5%, das ist wirklich von E-Mail-Adressen hin zu Kunden.
Ja, oder zu Anfragen. Also Kunden muss man aufpassen, Anfragen, ne? Weil also Anfragen, die qualifizierte Termine.
Okay, und dann hat man vielleicht so.
Also was dann deine Umwandlungsrate ist.
Branchenstandard oder Branchenschnitt im Hochpreisbereich ist ungefähr 25%. Also, dass man sagt, ein Drittel der Anfragen ist qualifiziert, dann hat man Abschlussraten 60-80%. Kommt ungefähr so ein Viertel der Anfragen werden wirklich zu Kunden. Mhm. Das grob die Erfahrungswerte. Aber das ist eigentlich absolut faszinierend, weil das bedeutet ja, wenn ich jetzt 200 Leute in meinem Newsletter habe, dann bekomme ich ungefähr eine Anfrage daraus. Mhm. 2010 Anfragen. 8000 Leute, wenn wir bei 40 Anfragen, wenn ich dann vier, also ein Viertel davon in Kunden konvertiere, bei einem Newsletter von 8000 kriege ich 10 Hochpreiskunden extra in einem Monat. Das wäre so ungefähr die Rechnung.
Achso, du rechnest jetzt schon direkt auf die End-Conversion, ja.
Ja,
genau. Ich habe gerade gedacht, Moment, wir müssen ja jetzt mehr sein. Nee, du hast recht, auf die End-Conversion, ja.
Und also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute, die jetzt einfach schon länger mit ihrem Offer auf dem Markt sind, ein paar Jahre, dass die im Laufe der Zeit mal einige tausend Adressen gesammelt haben.
Ja.
Und dann ja im Prinzip auf einem Goldschatz sitzen. Weil was würde es denn bedeuten, wenn ich einfach 5 oder 10 Kunden mehr habe, für die ich ja dann schon bezahlt habe. Also ich habe ja schon bezahlt, um diese Leads zu gewinnen. Mhm. Ich habe sie halt einfach nicht umgewandelt.
Richtig. Und die Conversion im Nachgang kostet halt extrem wenig im Verhältnis. Also extrem wenig Aufwand, extrem wenig Kosten durch Software, es ist halt im Verhältnis, es ist unverhältnismäßig günstig. Und deswegen hat E-Mail-Marketing so einen hohen Return on Invest. Da haben wir den Kreis geschlossen.
Mensch, das ist schon richtig verrückt eigentlich. Okay, also das heißt, E-Mail-Marketing also als ergänzende Strategie zu irgendeiner anderen Traffic-Quelle, also wenn ich irgendwas habe, wo Interessenten reinkommen, die sich für meine Newsletter anmelden, für Lead-Magneten anmelden, dann macht E-Mail-Marketing einfach Sinn. Mhm. Weil sonst lasse ich ja die Leads liegen, für die ich eh schon gezahlt habe.
Das ist so, als würdest du im Prinzip ein Unternehmen aufbauen und einfach für dich entscheiden, wir brauchen keinen Vertriebsmitarbeiter. Du wirst auch Kunden abschließen. Du wirst dich gegen ein paar einfach nicht wehren können, aber du wirst merken, wenn du jemanden hast, der den Hauptfokus auf Vertrieb legt, wirst du mehr Vertrieb machen und damit mehr Kunden generieren. Und wenn du halt dann E-Mail-Marketing hinter den Vertriebsmitarbeiter hast, dann wirst du mehr machen. Wenn der Vertriebsmitarbeiter gute Werkzeuge hat, wird der mehr machen und so weiter und so fort. Also es ist halt einfach, es reiht sich für mich persönlich nicht zwingend, also es ist gar kein Traffic-Kanal, obwohl du natürlich auch Besucherströme generierst, aber für mich ist es ein Vertriebswerkzeug. Und deswegen zählt es für mich auch nicht zwingend in die Kategorie von ich werde sichtbar oder ich kriege irgendwo Reichweite. Es ist ich wandle um, was ich habe und bin einfach effizienter mit jedem Kanal, den ich neu ansteuere.
Ja. Okay, mega Thema. Jetzt hattest du einmal den Begriff Content-Entwertung so nebenbei fallen lassen. Was genau ist das denn?
Naja, es ist relativ einfach. Die meisten machen meiner Meinung nach einen riesen Fehler, weil die Newsletter schreiben. Ja, ich bin ein Fan vom E-Mail-Marketing, aber nicht vom Newsletter. Der Newsletter, selbst wenn ich den richtig mache, also das Wort nicht zu ernst nehme, weil News interessiert halt einfach sowieso niemanden, also wenn ich das Wort nicht zu ernst nehme, sondern halt eine gute Marketing-E-Mail schreibe, dann habe ich folgendes Problem. Du schreibst heute an deinen Verteiler ein Newsletter. So. Der Newsletter hat immer einen zeitlichen Bezug. Also du drückst dann drauf auf Senden oder planst den halt. Aber der zeitliche Bezug endet. So, du versendest den heute Morgen um 8 und ich trage mich bei dir um 12 im Verteiler ein. Kriege ich diesen Newsletter? Nein. Und damit haben wir genau das Problem. Das heißt, der Newsletter ist 4 Stunden alt und ich bekomme ihn schon nicht mehr. Ich bekomme ihn auch nicht, wenn ich mich morgen eintrage, auch nicht übermorgen, auch nicht in einer Woche. Die E-Mail an sich ist ja immer noch gut. Und das ist das gleiche Phänomen, was wir eigentlich auch im Social Media fast auf allen Social Media Kanälen haben. Da würde ich YouTube und Podcast mal ausschließen. Aber auf allen anderen Kanälen haben wir das. Das heißt, du machst dort einen Post, du machst dir irgendwie Gedanken, hast ein tolles Content-Piece, was du gerade rausgibst. Und im Endeffekt, ein paar Stunden später, spätestens ein paar Tage später, interessiert es keinen Menschen mehr, kriegt keinen Aufruf mehr. Das ist im Prinzip entwertet. Also du hast Content reingegeben und nach ein paar Tagen tot. So, das, was wir anders machen, wir machen beim E-Mail-Marketing, arbeiten wir immer mit Kampagnen. Kampagnen haben keinen Zeitbezug, sondern haben immer einen Bezug zu einem Auslöser. Das heißt, der Auslöser kann sein, jemand war bei dir im Verkaufsgespräch und du hast nach dem Verkaufsgespräch gesagt, nee, passt heute noch nicht. So, das heißt, das könnte ein Auslöser sein, dass jemand in eine Kampagne kommt. Und in der Kampagne sind die E-Mails alle drin. Und die warten darauf, dass jemand da reinkommt und die E-Mail bekommt. Und das heißt, es kann sein, dass diese Woche Montag 10 Leute reingekommen sind und dann am Dienstag auch nochmal 10 und nächste Woche Mittwoch kommen auch nochmal 10 und in 3 Jahren kommen auch Leute dazu. Das heißt, da spielt die zeitliche Relevanz, der zeitliche Faktor spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Und so macht E-Mail-Marketing viel mehr Spaß, weil du den Content ein einziges Mal sauber generierst und testest und dann kannst du davon Jahre partizipieren. Wir haben Kunden, die haben Kampagnen, die sind Jahre, ich dürfte jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das sagen darf, aber sind teilweise 10 Jahre alte E-Mails drin und die konvertieren immer noch, weil die einfach wirklich gut geschrieben sind. Und du siehst es der E-Mail ja nicht an, die hat ja keinen Zeitstempel.
Ja. Ja, genau. Also es geht ja nicht immer darum, das Rad neu zu erfinden, sondern dass man einfach schaut, was hat denn gut funktioniert und das hat dann immer wieder verwendet. Und gerade bei E-Mails, wenn da neue Leute reinkommen, die können es unmöglich wissen, dass diese E-Mail vor 10 Jahren geschrieben wurde.
Genau.
Ja, das ist faszinierend. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen tiefer in das Thema reingehen mit der Content-Entwertung, weil ich glaube, das ist allgemein sehr interessant. Jetzt hast du ja die Social-Media-Posts angesprochen. Also zum Beispiel auf Facebook, wenn ich heute einen Post mache, dann wird er zwar von einigen Leuten gesehen oder von vielen, je nach Reichweite. Aber, also stimmt schon, nach einer Woche ist dieser Facebook-Post tot. Ich meine, wie oft siehst du Facebook-Posts, die eine Woche alt sind?
Ganz selten. Also wenn wir die Woche mal als Maßstab nehmen, könnten wir jetzt noch einige Diskussionen haben. Aber wenn wir jetzt mal sagen, einen Monat, dann sind wir 100%ig sicher, das Ding ist tot. Also nach einem Monat siehst du eigentlich keinen Facebook-Post mehr, sondern da gibt es ja so viel mehr und auch bei Instagram und TikTok und auch bei LinkedIn. Bei LinkedIn ist die Verweildauer ein bisschen länger, aber im Endeffekt auch nach einem Monat ist alles weg.
Sind wir großzügig und geben dem 2 Monate und dann, Also ja, genau, also der Content ist einfach weg. Und das heißt ja dann, wenn ich mit meinem Business alleine auf derselben Stelle bleiben möchte, also dieselbe Anzahl an Anfragen bekommen möchte, brauche ich ja dieselbe Sichtbarkeit ungefähr pro Monat.
Mhm.
Das heißt, ich muss ja immer wieder neu nachproduzieren, nur um auf der Stelle zu bleiben, weil dieser Content entwertet wird, wie du es nennst, also weil er ein Verfallsdatum hat und einfach dann tot ist nach wenigen Tagen, wenigen Wochen.
Genau, und du musst ja auch immer wieder was Neues erfinden.
Ja.
Weil wenn du jetzt sagst, okay, dann kann ich ja alle 3 Monate exakt mit dem gleichen Post wieder von vorne anfangen, das merken ja die Leute. Also du bist ja in so einer Dauer-Content-Produktionsschleife gefangen. Du musst immer wieder neuen Content generieren und das Alte auch immer wieder neu verpacken, damit es immer wieder spannend ist und nur das, um den Status quo zu erhalten.
Ja, ja, das ist schon krass. Und das gilt jetzt dann so für Traffic-Quellen wie zum Beispiel Facebook, Instagram oder LinkedIn beispielsweise. Mhm. Interessanterweise ist ja YouTube da eine sehr rühmliche Ausnahme, weil das da, wie auch immer dieser Algorithmus funktioniert, das ist magisch. Auf jeden Fall werden alte Videos regelmäßig entdeckt. Also mir wurde vor kurzem ein Video angezeigt, das vor 14 Jahren hochgeladen wurde. Und das ist keine Seltenheit. Ein Kollege von mir, der schickt mir regelmäßig immer Videos, also alte Videos, die bei ihm aufgetaucht sind. Und also das kommt alle paar Wochen mal, schickt er mir das, sagt dann, hey, schau mal hier, dieses Video, das vor, keine Ahnung, 5 Jahren hochgeladen wurde, das hat jetzt auf einmal ein paar 100 Kommentare bekommen in der letzten Woche, weil es halt dann einfach von YouTube neu entdeckt wurde, wieder richtig, richtig stark gepusht wurde an neue Leute.
Ja, da ist YouTube extrem dankbar. Wir haben gestern beim Abendessen, haben wir uns auch ein Video angeguckt, vor 11 Jahre alt, 14 Millionen Aufrufe. Und wir haben es uns gestern Abend beim Abendessen angeguckt, weil es irgendwie so sehenswert ist, weil der Content da drin ja nicht alt war. Also
ja.
Man hat es im Video nicht angesehen und wir haben beide trotzdem beim Abendessen drüber lachen können, über den verrückten Mann. Und total cool. Also einfach, Da merkt man, was das für so einen Wert hat. Und hätte das einer bei Instagram gepostet, ist es halt einfach weg.
Ja. Und das, was wir uns jetzt gerade angeschaut haben, ist ja diese Content-Entwertung für Traffic-Quellen, also da, wo neue Leute auf einen aufmerksam werden. Und genau dasselbe Prinzip gilt ja auch für E-Mail mit diesen zwei Strängen. Also wenn ich einen Newsletter mache, dann hat der ein Verfallsdatum. Mhm. Aber ich könnte ihn ja auch so einsetzen wie im Prinzip wie YouTube-Videos, dass sie quasi auf Kampagnenebene, dass sie kein Verfallsdatum haben. Genau. Die sind immer relevant. Ich mache einmal die Arbeit und profitiere für immer davon. Das ist schon ziemlich stark. Mhm. Wollen wir uns das nochmal genauer anschauen mit den Kampagnen? Wie funktioniert das denn in der Praxis? Also was kann man denn da machen?
Also grundsätzlich, es heißt in jedem Tool ein bisschen anders. Manchmal heißt es Kampagnen, manchmal Automations, manchmal Flows, Workflows. Im Endeffekt hat das immer irgendwo eine grafische Oberfläche und du kannst dort so eine Kampagne zusammenbauen und kannst sagen, okay, wenn jetzt der Kontakt eine bestimmte Bedingung erfüllt, ne, nicht abgeschlossen, Leadmagnet heruntergeladen, Termin gebucht, hat dir eine Bewertung geschrieben, whatever. Wenn der Kontakt eine bestimmte Bedingung erfüllt, kommt er in die Kampagne und dann kannst du halt diese ganze Kampagne vordefinieren. Und das ist das, was wir auch, also wenn ich jetzt sage, wir haben schon über 4000 E-Mail-Funnel gebaut, dann ist es genau das, dass wir solche Kampagnen entwickeln und dann überlegen, wie muss der Kontakt jetzt behandelt werden, dass am Ende ein bestimmtes Ergebnis bei rauskommt. Und das ist das Schöne, die aktivierst du dann und dann sind die immer in Startposition und warten nur darauf, dass jemand vorne oben reinfällt und dann bearbeiten sie den.
Wie fallen denn Leute oben rein?
Naja, zum Beispiel, indem die in deine Datenbank dazu bekommen oder bestimmte Bedingungen neu erfüllen. Also, du könntest zum Beispiel sagen, du hast jetzt einen Kontakt und wenn der in deinem CRM liegt und gibt ja im CRM so unterschiedliche Tags, die man vergeben kann. Also vielleicht macht ihr das auch, dass du zum Beispiel sagst, wir haben jetzt einen Interessenten, da gibt es irgendwie so einen Lead-Status, Setting-Closing und dann gibt es irgendwie vielleicht auch so einen Goodwill-Call nach einem halben Jahr. So, und jetzt könnte man ja sagen, okay, bevor wir den Goodwill-Call machen, also startet der Kontakt rein, wenn er das Tag Goodwill Call hat und kriegt eine Kampagne und dann wärmen wir den erstmal auf, bevor wir den anrufen und schicken dem erstmal zu einem bestimmten Thema 3 E-Mails zu, schauen, wie interagiert er mit den E-Mails, liest er die, öffnet er, klickt er sich die Videos an, die in dem Video sind, dann kann es sein, dass er sogar von alleine direkt konvertiert oder wir merken, okay, der hat jetzt gut mit den E-Mails interagiert, jetzt pushen wir den ans CRM und rufen den auch an und dann wirst du merken, kriegst du dort ganz andere Terminquoten. Das könnte ein Trigger sein. Oder du hast den Trigger, hat einen...
Das ist total verrückt, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil das, was du ja damit effektiv machst, ist die... Also das, was ein Mitarbeiter an Terminen legen kann, das multiplizierst du ja. Weil der ja dann nur die Leute anruft. Also normalerweise ist es ja so, der hat irgendwie eine Liste, da sind hunderte oder tausend Leute drin und dann wird die halt einfach stumpf durchgegangen. Und vielleicht sagt mal jemand ja, dann ist es schön. Und die meisten sagen halt nein. Mhm. Und dein Ansatz ist eigentlich der, ich setze einmal so ein E-Mail-System auf, mit dem ich ja eigentlich keine Kosten habe und lasse das, oder quasi keine.
Im Verhältnis nicht nennenswert. Hm.
Ja, und lasse das einmal automatisiert im Hintergrund laufen und spiele dann nur an den Vertriebler die Leute, die einfach jetzt gerade ein signifikant höheres Interesse an meiner Dienstleistung haben.
Ja.
Das heißt, der ruft nicht 90-95% uninteressierte Leute an, sondern halt die, die interessiert sind.
Ja.
Wenn man sich vorstellt, was das eigentlich für ein Unternehmen bedeutet. Also ich zahle ja den Vertriebsmitarbeiter, dass er den ganzen Tag seine Weltversuche macht.
Ja.
Und wenn ich ihm jetzt eine schlechte Liste gebe, dann kann der kann ja keine Termine da rauszaubern. Mhm. Wenn ich ihm aber eine gute Liste gebe, also das, was ein Vertriebsmitarbeiter mir in Umsatz bringt, hängt ja an den Listen. Wie gut die Kontakte sind und du zauberst die sozusagen warm.
Ich merke, du hast das Thema und die Begeisterung dahinter auch, ja. Also es ist so, du kannst halt einfach dem Vertriebsmitarbeiter eine Liste geben von, ruf die mal an, die waren mal irgendwann mal bei uns im Gespräch und da wird sich kein Vertriebsmitarbeiter wahnsinnig drum prügeln, weil weiß, okay, da werde ich halt diverse nicht erreichen, die gehen nicht ran, die haben kein Interesse. Oder du gibst ihnen die Liste von denen, die jetzt in der letzten Woche mit den E-Mails interagiert haben, sich eure Videos gerade aktuell angeguckt haben und rufst die an und dann hast du halt dort absurde Terminquoten. Und die Leute sind auch interessanterweise nie erschrocken, weil die können dich auch sofort zuordnen. Also wenn du dann ans Telefon gehst und sagst, wir sind hier von Logical Lemon, dann wissen die halt auch sofort, wer du bist, weil sie haben ja vor kurzem erst deine Videos gesehen und vor kurzem erst deine E-Mails geöffnet und so weiter. Also das ist halt, du hast halt den Erklärungsbedarf gar nicht mehr.
Ja. Also was das für den Praxisalltag bedeutet, also das... Ich finde es immer noch faszinierend. Ich muss das einmal kurz meine Begeisterung in Worte fassen. Weil wenn jetzt ein Vertriebsmitarbeiter durch die besseren Listen einfach zum Beispiel doppelt oder dreimal so viel Termine legt, was ja nicht unwahrscheinlich ist, wenn ich ihm wärmere Termine gebe, dann heißt es, dass diese Person ja mir das dreifach, also das so viel Arbeit leistet wie normalerweise 2 bis 3 Leute. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier 2 bis 3 Leute sitzen, dann heißt es, ich zahle ja die Gehälter, also vielleicht so 3.500 bis 7.000 Euro oder 4.000 bis 8.000 Euro mehr. Ich zahle für den Office Space mehr. Ich habe die Gerätekosten. Ich habe die Teamkoordination, die damit dazukommt. Also es sind ja abstrakte Kosten damit verbunden, wenn der Vertrieb nicht effizient läuft. Also für mich als Unternehmer heißt es ganz schön viel Geld aus meiner Tasche, das dann einfach rausgeht, weil das nicht gut läuft. Und du machst das einfach, indem du sagst, ja, wir machen da so automatisiert E-Mails und die wärmen auf.
Genau. Es ist natürlich auch nicht so ganz trivial, muss man auch dazu sagen. Also diese Systematik so auszufeilen, dass wir, ich habe das, hatte tatsächlich die Idee, als ich mit meiner Nichte, Baby damals gewesen, also mit meiner Nichte gespielt habe, da ist mir das so bewusst geworden. Sie hatte da so einen Baukasten, wo du oben so eine Schablone hast mit so einem ausgestanzten Dreieck, ausgestanzten Viereck, einem ausgestanzten Kreis und sie musste dann die Bausteine da reinpacken. Und da ist mir so aufgefallen, ey, ist das eigentlich genau wie E-Mail-Marketing. Du hast halt in deinem Verteiler, hast du Menschen, die haben jetzt ein ganz bestimmtes Problem, ein ganz bestimmtes Anliegen. Und wenn du deine Zielgruppe kennst, dann weißt du, was sind so die 10, 12 häufigsten Probleme, das weißt du einfach. Und dann könnte man sagen, okay, die haben jetzt quasi das Problem, was eine Form hat wie ein Dreieck. Das heißt, du brauchst eine E-Mail-Kampagne, die genau dieses Dreieck jetzt gerade perfekt bedient, Videos, die perfekt dazu passen und dann löst du dieses Problem. Und du wirst ja auch merken, wer reagiert nicht drauf. Der braucht ja auch nicht alle E-Mails bekommen. Wenn du merkst, erste, zweite E-Mail nicht geöffnet, brauchst du die dritte nicht schicken. So, dann kannst du aber danach mit dem nächsten Problem anfangen und kannst danach die Kreisprobleme angehen. Und das ist genau die Systematik, die wir haben. Wir haben also wie so eine Filterschablone, wo wir die ganzen Probleme peu à peu nacheinander durchgehen und immer wieder so ein Sieb unter den Strom werfen und die Goldnuggets rausziehen.
Ja, das ist schon absolut faszinierend. Also das heißt, so als Zwischenfazit von dem, was wir uns gerade angeschaut haben, also E-Mail ist alles andere als tot, sondern es ist das nach wie vor beste Tool, das ich einsetzen kann, parallel zu meinen anderen Traffic-Quellen, sei es jetzt, ob das Werbeanzeigen sind oder YouTube oder irgendetwas in der Richtung. Also es ist wirklich kein Entweder-Oder, sondern es ist ein paralleler Weg, den ich unbedingt nutzen sollte, um einfach signifikant mehr Leads rauszuziehen oder Kunden effektiv, ja, aus der Reichweite, für die ich ja eh schon gezahlt habe.
Mhm. Es gibt auch noch ein paar Themen, die bei vielen gar nicht so auf dem Schirm sind. Wir machen mal ein Beispiel. Du hast jetzt irgendwann mal warst mal ganz stark in Xing-Akquise und hattest dort mal ganz viele Kontakte. So, was ist es heute noch wert, ein Xing-Kontakt? Ne? Das ist schwierig. Das heißt, wenn du in der Zeit die Kontakte irgendwo rausgezogen hast, per E-Mail kontaktieren konntest, hat dir das, was du damals aufgebaut hast, hat heute noch einen Wert in Form der E-Mail-Liste. Das ist eine Ebene. Und eine zweite Ebene, und die ist eigentlich noch viel spannender, angenommen, du hast jetzt eine E-Mail-Liste und du willst mit deinem Unternehmen wachsen, dann wirst du ja irgendwann weitere Traffic-Kanäle erschließen müssen. Also du kannst ja an jedem Traffic-Kanal kommst du an irgendeine Decke irgendwann, an irgendein Limit. Und dann musst du natürlich irgendwie deine Sichtbarkeit ausweiten auf andere Kanäle. So, wenn du jetzt, also ich mache mal ein Beispiel, ich fange jetzt heute neu mit einem YouTube-Kanal an und möchte auch bei YouTube unter anderem auch Werbung schalten, weil ich sage, okay, ich will das Thema jetzt richtig vorangehen. Du bist ja Experte. Was glaubst du, was würde passieren, wenn ich einfach schon mal 10.000 Kundendaten von mir per E-Mail-Adresse habe? Sage, Jonathan, ich habe hier 10.000 Kundenadressen per E-Mail. Kann ich damit irgendwas in meinen Ads effektiver machen?
Tja, so Custom Audience ist ein sehr attraktives Thema.
Genau. Das heißt, ich bringe aus dem einen Kanal, den ich vorher aufgebaut habe, die Kunden mit, um in dem nächsten Kanal schneller erfolgreich zu werden. Und da ist das Zentrum immer die E-Mail-Adresse. Hast du schon mal gesehen, dass so ein Kanal sagt, lade mir die WhatsApp-Nummern hoch oder lade mir die Facebook-Links hoch der Profile? Nie. Die wollen immer die zentrale E-Mail-Adresse haben. Und solange es dafür keinen Ersatz gibt, ist E-Mail-Marketing einfach nicht wegzudenken.
Ja. Okay, viele gute Gründe, die dafür sprechen. Was sind die Best Practices? Wie fülle ich E-Mail-Listen? Wenn ich jetzt noch keine Liste habe, wie entsteht die?
Also der Grundsatz Nummer eins ist, dass wir als Unternehmen ja immer Daten sammeln sollten. Immer. Egal in welchem Kontext, egal ob ich es für E-Mail benutze, aber einfach eine Datenbank zu haben, wo ich mit allen Interessenten, allen Kooperationspartnern, allen potenziellen Kunden, meine Kunden, ich muss irgendwie diese Daten aufbewahren und speichern. So, in dem Kontext kann ich natürlich viele Daten auch für E-Mail-Marketing nutzbar machen. Der nächste Punkt ist E-Mail-Marketing-Listen, also auch wirklich reine Empfängerlisten, kann ich natürlich extrem gut aufbauen, wenn ich einen guten Lead-Magneten habe. Ich gebe also eine kostenfreie ein Tasting, Geschmacksprobe raus von meiner Leistung. Ich löse irgendwie ein kleines Problem, was du Stand heute hast, löse ich, indem ich dir etwas kostenfrei schenke und dann bist du in meinem E-Mail-Verteiler. Das ist ja die Grundsatzidee dazu. Natürlich geht auch klassisch die Newsletter-Anmeldung. Na, jemand meldet sich für Newsletter an. Was ich auch gerne mache, wenn ich Vorträge halte, sammle ich auch während des Vortrags vom Publikum die Kontaktdaten ein. Das funktioniert extrem gut. Und so kannst du natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten nutzen, um deinen E-Mail-Verteiler zu füllen. Es ist ein bisschen so eine Kreativitätsfrage. Wir haben mal für eine Eisdiele tatsächlich E-Mail-Marketing gemacht. Denken wir jetzt auch so, für eine Eisdiele, E-Mail-Marketing, ja. Wir haben die hatten mal eine sehr lange Warteschlange und haben oben zum Beispiel einen QR-Code platziert, gesagt, trag dich ein, du kriegst ein Codewort geschickt per Mail. Und wenn du dieses Codewort vorne dann bei deiner Eisbestellung mit angibst, kriegst du 2 kostenfreie Toppings. So, das heißt, du kriegst für ein Topping, also ein paar Streusel oder ein bisschen Schoko, da müssen wir ja schon unternehmerisch lachen, weil wir wissen, was ist der Selbstkostenpreis, ist lächerlich, kriegst du eine Kontaktdaten von einem Menschen, der ja in dem Moment auch die E-Mail geöffnet hat, das heißt, der ist validiert. Und was passiert, wenn du jetzt sagst, warmer Sommertag, wir schicken eine E-Mail an 5000 Leute, die schon mal an unserer Eisdiele standen, wir haben heute offen. Also einfacher geht's ja wirklich nicht. Also ein bisschen Kreativität ist gefragt, dann kannst du deinen E-Mail-Verteiler ganz einfach füllen.
Okay, spannend. Also unglaublich viele Wege, die man nutzen kann. So die typischen, die man so kennt. So einerseits füllt sich das CRM ja ohnehin automatisch. Also wenn sich Interessenten bei einem melden oder wenn man irgendeine Art von Akquise macht. Also in CRM ist ja auch immer der Basisdatensatz, da steht ja auch immer die E-Mail mit drin. Mhm. So alleine da habe ich es ja ohnehin schon oder brauche ich dafür. Und ansonsten ja Leadmagneten. Also E-Books, Webinare, Q&As,
Mini-Videokurse, Grafiken,
VSLs, alles Mögliche, was man sich so denken kann.
Ja.
Okay, wunderbar. Damit fülle ich die E-Mail-Liste. Habt ihr die Erfahrung gemacht, ist es besser? Oder was würdest du aus der Praxis empfehlen? Lieber mehrere Lead-Magneten mit dazu addieren oder lieber einen durchoptimieren? Also Landingpage durchoptimieren und Conversion durchoptimieren. Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
Ah, gute Frage. Pauschal könnte ich da jetzt nicht drauf antworten. Also grundsätzlich ist es so, der erste Lead-Magnet ist eigentlich nie der letzte. Mhm. Also es ist wie mit einem, du hast, wenn du Lead-Magneten machst, dann hast du, wenn du 10 Lead-Magneten machst, wird es wahrscheinlich 6 geben, die funktionieren. Und es wird 1 oder 2 geben, die gehen voll durch die Decke und ein paar funktionieren einfach gar nicht. Auch wenn du die super findest und der Content kann der gleiche sein. Es ist auch wie bei der Buchvermarktung. Es gibt ja Bücher, die sind nachweislich an den Start gegangen, waren richtige Flops und dann hat man lediglich ein anderes Cover vorne dran gemacht und dann sind es Bestseller geworden. Und das ist beim Leadmagneten auch das Gleiche. Das heißt, das Durchoptimieren ist schon extrem wichtig. Also ein Leadmagneten nicht als finalen Stand, wenn er raus ist, sondern immer wieder darüber zu überlegen, Landingpage besser, wie kriegen wir den Titel besser geformt und so weiter. Umgekehrt, neue Leadmagneten haben natürlich auch immer einen Charme. Ne? So ein neuer Leadmagnet, der ein bestimmtes Problem löst. Ich persönlich bin bei einem Punkt ist halt einfach ganz wichtig, da darf man sich nicht verheddern. Wenn man einen Leadmagneten macht und mehrere Leadmagneten hat, muss man extrem darauf achten, dass diese erste Sequenz nach dem Leadmagneten möglichst kurz gehalten wird, um dann auf eine allgemeine Sequenz überzuleiten. Wenn du für jeden Leadmagneten eine ganz ausgefeilte lange E-Mail-Sequenz erzeugst, dann hast du irgendwann ein Riesenchaos, weil dann hast du irgendwann 10 lange E-Mail-Funnel, die alle eine unterschiedliche Audience drin haben und dann fängst du an, deine Datenbank so fein zu zerklastern, dass du am Ende dir gar nicht mehr traust, eine E-Mail zu schreiben, weil du gar nicht mehr weißt, an wen passt das. Das heißt, du musst es schaffen, relativ schnell eine Überleitung zu einem zentralen Funnel haben und den musst du durchoptimieren. Das ist so ein Learning, also mehrere Leadmagneten ja gerne, aber auch optimieren. Also es ist so ein bisschen beides. Mach beides.
Okay, ja, also hier sieht man es mal wieder, wenn man sich mit einem Experten unterhält, also ihr habt ja die Learning schon gemacht, dafür teuer gezahlt und es ist halt einfach immer sinnvoll, wenn man sich da direkt die besten Ratschläge einholt vom Experten. Willst du vielleicht nochmal so teilen, was waren so die größten Learnings, die größten Fehler, die ihr gemacht habt oder gibt es irgendetwas, was wir bisher uns noch nicht angeschaut haben, was du aber gerne mit Zuschauern teilen würdest zum Thema E-Mail-Marketing?
Ja, E-Mail-Marketing ist eigentlich... Gut, das ist immer die Sichtweise. Ne? Für mich ist es relativ einfach. Es gibt im E-Mail-Marketing gibt es drei große Kernthemen. Und wenn du die kannst und auf dem Schirm hast, dann läuft das eigentlich. Der erste Part ist tatsächlich ein technischer, hat eine technische Natur. E-Mail-Marketing, das, was wir so alles an Vorteilen haben gegenüber bestimmten Algorithmen von Social Media und so, hatten wir ja schon. Was wir dort an großen Vorteilen haben, es gibt hier eine Sache, die ist gewissermaßen unsichtbar und kann so ein E-Mail-Marketing wahnsinnig zäh machen. Und das ist die Zustellrate. Denn nicht jede E-Mail, die du versendest, landet im Postfach. Und damit meine ich jetzt auch nicht den Spam, sondern die landet einfach nicht im Postfach. Landet nicht mal im Spam. Du drückst auf Versenden und da steht 100% wurde versendet, 100% wurden zugestellt, weil das E-Mail-Tool erstmal nur die Bounces trackt, also die E-Mail-Adressen, die nicht funktionieren. Und das Problem ist, du hast im Prinzip bei jedem Mail-Versand hast du wie so ein Scoring dahinter. Nennt sich Senderscore, gibt es einen richtigen Namen für. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Inkasso oder wie sagt man, so ein Branding oder so ein Finanzcheck. Wenn ich jetzt eine Kreditanfrage mache, hast du ja auch so eine Schufa-Auskunft, das meinte ich. Also du hast wie so ein Schufa-Score. So, und bevor deine E-Mail zugestellt wird, prüft der Internet-Service-Provider deinen Schufa-Score. Und guck ganz genau, ist der gut? Hast du gute E-Mails geschrieben? Hast du eine vernünftige IP-Adresse? Ist die sauber? Wurden da Spam-Fallen gemeldet und so weiter? Und dann entscheidet der Internet-Service-Provider, lässt er die E-Mail durch und dann in Posteingang oder in den Spam-Bereich. So, und das wissen viele nicht. Und wenn du das nicht weißt, hast du möglicherweise einen blinden Fleck, der einfach dein E-Mail-Marketing wahnsinnig bremst. Weil wenn du dort mit falschen Tools arbeitest, hast du teilweise wirklich nur 60% Zustellrate. Heißt, 40% deiner E-Mails kommen nie an.
Krass.
Ja, ja. Das ist, wenn man halt dann die falschen Tools hat oder halt auch in dem Tool falsche Einstellungen teilweise. Du kannst in dem Tool dann die Einstellung machen und dann funktioniert es auf einmal. Aber auch das muss man einfach wissen. Also das ist so tatsächlich der erste große E-Mail-Marketing-Part, ist der technische. Der zweite hat immer mit dem Zielgruppenverständnis und mit der Selektion zu tun. Das heißt, ich bin immer ein Fan davon, lieber feiner zu selektieren und so präzise wie nur möglich anzuschreiben. Weil das Problem ist ja nicht, dass mal eine E-Mail nicht geöffnet wird. Also das passiert überall, das ist völlig normal. Der Part ist einfach, wenn ich dir 4, 5, 6, 7 Mal unrelevanten Inhalt schicke, dann öffnest du die nächste E-Mail halt auch schon nicht mehr. Das ist das, was bei Social Media ja automatisch passiert. Wenn ich jetzt für dich 5 unrelevante Posts mache, wird jede Social Media Plattform dir meinen nächsten Post nicht anzeigen, weil sie weiß, sie würde dich langweilen. Im E-Mail-Marketing macht das dann der Mensch. Der Mensch entscheidet dann, ich lese die E-Mails nicht mehr und dann wird es halt schwierig. Das heißt halt fein selektieren und wirklich Botschaften und E-Mails versenden, die einfach relevant sind. Und der letzte Part hat dann ein Stück weit, geht der dann in das Detail, wie schreibst du die E-Mail? Wie ist deine Sales-Copy oder Verkaufs-Copy? Und selbst, und das ist das, was auch viele nicht verstehen, viele denken, Verkaufstext, also richtige Sales-Copy, brauche ich nur in der Verkaufs-E-Mail. Das ist aber Quatsch. Du brauchst immer Verkaufstext. Also es gibt keine E-Mail, wo das keinen Sinn hat. Also selbst wenn ich jetzt einfach nur über Neuigkeiten berichte, ist die Art und Weise, wie du in der E-Mail kommunizierst, kriegsentscheidend. Also wenn die E-Mail schon mal anfängt mit so einer Ich-Botschaft, also ich will und wir als tolle Firma und wollen Ihnen jetzt erklären, wie wir gerade jetzt was verändert haben, ist das einfach unfassbar unrelevant. Also es ist einfach, es turnt dich voll ab und du bist halt nach der halben E-Mail schon raus. Und wenn ich die E-Mail jetzt einfach kundenzentriert gestalte und einfach dort die richtigen Worte benutze, die Verben am Anfang vom Satz, keine Substantivierung und so weiter, also halt ganz viele Grundregeln im Copywriting einfach beachte, dann wird die E-Mail auch geöffnet, gelesen und dann konvertiert sie auch. Und das sind im Endeffekt die großen drei Themen, die man im E-Mail-Marketing richtig machen muss.
Also auch hier wie immer, so der Teufel steckt im Detail. Also man hat auf der einen Seite einfach dieses unfassbar riesige Potenzial, wenn man es gut einsetzt, dass man da seinem Vertriebsteam extremen Rückenwind geben kann, dass man sich da ein Asset aufbaut, das man ja nicht nur für E-Mails nutzen kann, sondern auch für Ads, die man dann Perspektive schaltet, dass ich einfach an meinen Interessenten dranbleibe, bis sie dann einfach irgendwann kaufbereit sind und das kann auch mal Monate oder Jahre dauern. Also riesiges Potenzial. Auf der anderen Seite, man muss es halt richtig machen, dass es am Ende des Tages funktioniert.
Und genau wie bei YouTube. Wie viele YouTube-Kanäle gibt es, die hunderte oder sogar tausende Videos haben und eine lächerliche Anzahl an Abonnenten, keine Views und keine Kunden bringen?
Davon gibt es in der Tat zu viele.
Ja, genau das Gleiche. Das ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen, die wir mittlerweile im Unternehmertum so haben, ist, dass wir du kannst halt nicht 10 Dinge machen. Also du kannst 10 Dinge schlecht machen, aber dann hast du Ergebnis null. Und der Punkt ist halt, hol dir das Wissen von außen, nimm die Abkürzung und mache eine Sache richtig, richtig geil, nicht durchschnittlich. Mach einmal einen geilen YouTube-Kanal, einmal geiles E-Mail-Marketing, dann wirst du überdurchschnittliche Ergebnisse haben. Ja, mach einen geilen Verkaufsprozess, mach ein geiles Produkt und tanz nicht auf jeder Hochzeit, für mich ist es immer witzig, wenn ich Leute kennenlerne, die sagen, ich habe eine Full-Service-Agentur. Kann ich denen nicht abnehmen. Also ich glaube, dass ich sogar im E-Mail-Marketing wird es auch noch Dinge geben, ich merke ja auch, wie meine Lernkurve noch immer ist, dass wir noch immer Innovationen in dem Thema drin haben, dass wir noch immer neue Strategien entwickeln. Und obwohl wir nur das Thema machen, wenn ich jetzt sage, ich hätte noch 10.000 andere Baustellen und müsste mich mit Facebook-Algorithmen, mit den neuesten Richtlinien bei Instagram beschäftigen, mit dem, was bei LinkedIn jetzt neu an Funktion ist, dass TikTok als Plattform jetzt wieder neue Formate einführt, wenn ich das alles auf dem Schirm habe, es ist unmöglich, alles zu können. Geht nicht.
Kennt man ja auch aus dem echten Leben. So, ich würde jetzt auch nicht zu meinem Hausarzt gehen, um mich am Herzen operieren zu lassen. Ja. Also es gibt schon einen ganz guten Grund für die Spezialisierung. Ist übrigens faszinierend, wenn du sagst, dass ihr, ich glaube, ihr schickt wie viel, 20 Millionen E-Mails pro Jahr mit euren Kunden zusammen?
Raus? Ja, mehr, aber ja.
Mhm. Okay.
Aber das ist so die, das ist so die Größenordnung, wo ich auf jeden Fall weiß, das haben wir immer.
Ja. Und also da steckt ja dann so viel Erkenntnisgewinn dahinter aus diesen ganzen Split-Tests auch, was wirklich funktioniert und wie man es am besten macht. Und wenn du in so einer Situation noch sagen kannst, ja, ich lerne hier ständig was Neues dazu, dann ist es unmöglich, dass ein Generalist auch nur im Ansatz, dass dieses Verständnis diese Tiefe haben kann. Mhm. Ist schon faszinierend.
Ja, ich sage immer ganz liebevoll, dass wir Probleme gelöst haben, die andere noch nicht mal bemerkt haben.
Das ist schön zusammengefasst. Und wenn sich jetzt die Zuschauer fragen, okay, diese ganzen Geheimnisse und diese ganzen Probleme, die andere noch nicht mal erkannt haben, wo finde ich denn die Lösungen dazu? Wo kann ich mehr von dir erfahren?
Also der ideale Einstieg ist natürlich unser YouTube-Kanal. Und dann wird man relativ schnell merken, es gibt so eine E-Mail-Marketing-Masterclass, die ist kostenfrei, unser Lead-Magnet. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass wir in dieser Masterclass, ich habe die ganz bewusst auf eine Stunde runtergedampft und habe dort eigentlich alle wichtigsten E-Mail-Marketing-Erkenntnisse so zusammengefasst, nach Pareto zusammengefasst. Also wie komme ich jetzt so schnell wie möglich an den Start mit einem Setup, womit ich einfach wenig Aufwand habe und starten kann. Und da kriegt man die besten Infos. Und wer sagt, finde ich geil, aber ich will es gar nicht selber machen, der kann natürlich direkt bei uns Beratung buchen und dann schauen wir mal, was können wir machen.
Alles klar, René. Dann vielen Dank für das coole Gespräch.
Jonathan, vielen Dank auch dafür.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.